mein Zugang ist tendenziell auch immer nicht zu sagen, wie kann ich selber alleine etwas umsetzen, weil ich es für gescheit finde, sondern die Frage ist, wie kann ich das Gewicht des Anliegens erhöhen, indem ich andere quasi dazu kriege? Weil sonst bist du oft in dieser ich klein und dort groß jemand, der entscheidet. Und zu sagen, okay, da gibt es ja andere auch noch. Und wenn wir gemeinsam uns zusammentun, kriegen wir mehr Gewicht auf die Waage.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 12 von Gemeinsam Zukunft gestalten. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl. Ich bin Community Managerin der ÖIAB und hoste diesen Podcast. Dieses Mal, da habe ich Stefan Wallner, Geschäftsführer des Bündnis für Gemeinnützigkeit, zu Gast. Gesprochen haben wir unter anderem über den Stellenwert gemeinnütziger Organisationen in unserer Gesellschaft. Dazu zählen Hilfsorganisationen, NGOs, MPOs oder das ganze Ehrenamtswesen. Besonders in Krisenzeiten, in Zeiten, die von Verunsicherungen geprägt sind, da glaube ich, bemerken wir alle immer wieder, wie unverzichtbar diese sind. Umso wichtiger ist es auch, die Rahmenbedingungen für die tägliche Arbeit zu verbessern. Und das geht zusammen, wie so oft, zum Beispiel in Form eines Bündnisses, einfacher als alleine. Ich habe bei Stefan Wallner nachgefragt, was dieses Bündnis für Gemeinnützigkeit ausmacht, wann und warum es gegründet wurde und welche Werte ihm als Geschäftsführer in der Zusammenarbeit besonders wichtig sind. Im Sinne von gemeinsam Zukunft gestalten, da haben wir uns auch über unsere Zivilgesellschaft ganz allgemein Gedanken gemacht. Wo stehen wir aktuell und wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich leben? Was kann jede und jeder Einzelne von uns tun, um die Welt ein Stück gerechter zu machen? Große Fragen, ernste Fragen. Der Spaß, die Freude, aber auch die Zuversicht ist auch in diesem Gespräch nicht zu kurz gekommen. So viel kann ich schon verraten. Und ich wünsche euch wie immer viel Vergnügen beim Hören.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖIAB-Podcast. Hallo, lieber Stefan Wallner, herzlich willkommen hier bei uns am Lebenscampus Wolfganggasse. Ich freue mich, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast.
Danke dir für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, Stefan, du bist der Geschäftsführer des Bündnis für Gemeinnützigkeit. Wir werden nachher noch detailliert darauf zu sprechen kommen. Vorweg kurz, es ist eine Interessensvertretung des gemeinnützigen Sektors und der freiwilligen Organisationen in Österreich. Und in diesem Bündnis haben sich zusammengeschlossen 15 Dachverbände und knapp 80 große und kleine Non-Profit-Organisationen, darunter Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Volkshilfe, Amnesty International und so weiter und so fort. Zu dir, Stefan, du hast einen sehr bewegten Lebenslauf, wenn ich das so sagen darf, und ich habe mir das jetzt alles da in aller Kürze zusammengeschrieben. Und ja, du sagst mir dann, ob das alles so stimmt, wie ich es recherchiert habe. Du bist in Graz geboren.
Ja.
Du hast Politik und Geschichte studiert, ja, und viele Weiterbildungen im Sozialmanagement. Du selber kommst aus der NGO-Szene und da schlägt auch dein Herz, wie du mir vorher im Vorgespräch gesagt hast. Warst 10 Jahre lang Generalsekretär der Caritas.
Ja.
2002, da hast du die ORF-Aktion Hochwasser-Soforthilfe auf Seiten der Hilfsorganisationen koordiniert, was dann...
Gemeinsam mit dem Roten Kreuz damals, es waren 8 Hilfsorganisationen, das war ähnlich wie Nachbar in Not jetzt von der Struktur her, und ich habe gemeinsam mit dem Kollegen vom Roten Kreuz damals diese Aktion koordiniert, die die größte Aktion nach dem Zweiten Weltkrieg war. Also wir hatten 85 Millionen Euro an Spendenmitteln umzusetzen, für Hilfe für Hochwasseropfer in Österreich. Das war schon eine der spannenderen Sachen, die ich gemacht habe.
Ja. Und das zu koordinieren, das stelle ich mir auch eine große Aufgabe vor. Dann hast du die Parteienpolitik betreten, die Bühne, und warst in der Bundesgeschäftsführung der Grünen 2009 bis 2017. Da ein Ausflug in die Privatwirtschaft, Leitung Brand Management und Company Transformation der erste Group. Mhm. 2020 dann Kabinettschef von Vizekanzler Werner Kogler, zuvor aber kurz im Gesundheitsministerium Generalsekretär. Mhm. Und im April 2022 bist du dann ausgestiegen bei den Grünen und war es dann bis Ende des Jahres bei der Ukraine-Hilfe für Nachbarn in Not.
Genau, und habe dort die also quasi die Ukraine-Hilfe aufgebaut. Mhm. In dem Zusammenschluss von Nachbarnot ist ja auch ein Zusammenwirken von vielen Hilfsorganisationen. Und dadurch, dass das Volumen, nämlich über 100 Millionen insgesamt, doch alles überstiegen hat, was vorher gegeben hat, war es notwendig, einfach Strukturen nachzuziehen und Abläufe ein bisschen zu adaptieren. Und das habe ich über 8 Monate gemacht in Unterstützung des Vorstands der Stiftung. Und das war extrem spannende Arbeit, weil ich auch das Gefühl habe, ich will in der Phase irgendwie helfen, ja, und mich einbringen. Und das war eine gute Möglichkeit, mit meiner Erfahrung einfach auch NGOs zu unterstützen.
Also das zieht sich ja wie ein roter Faden da, durch deine Stationen, die Gemeinnützigkeit, auch durch das Unterstützen, das Helfen. Und ich würde sagen, ein Naturtalent auch fürs Netzwerken und Koordinieren.
Ja, das kommt eher mit den verschiedenen Aufgaben. Also es entwickelt sich dann halt ein Netzwerk, und ich habe das Glück gehabt oder die spannenden Wendungen einfach genommen, dann beruflich in verschiedenen Sektoren zu arbeiten, also im NGO-Bereich, im politischen Bereich, im Wirtschaftsbereich, auch die verschiedenen Perspektiven kennengelernt, auch jeweils in durchaus exponierten Leitungsfunktionen. Und das ist schon, also dadurch kriegst du natürlich ein starkes Netzwerk, das, was ich, glaube ich, jetzt einbringen kann, auch in der Phase, ist auch diese bereichsübergreifenden Netzwerke, also Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die ähnliche Anliegen haben, aber halt vielleicht im Wirtschaftsbereich und im NGO-Bereich arbeiten oder in der Politik, aber in unterschiedlichen Parteien oder wie auch immer. Also mein Ziel war immer Wirksamkeit. Es gibt einen Spruch, der leider nicht von mir selber ist. Der Christoph Kotanko hat einmal einen Artikel geschrieben in den Oberösterreichischen Nachrichten in einem speziellen Zusammenhang. Der hat die Überschrift gehabt, zählt das Erreichte oder reicht das Erzählte? Und ich finde, es zählt das Erreichte. Ja. Es geht darum, gemeinsam Dinge auf den Boden zu bringen. Und das ist das, was sicher mein Berufsleben bestimmt hat und was auch jetzt mal das ist, was mir wichtig ist.
Passt doch gut zu uns, gemeinsam Zukunft gestalten. Mhm. Und ich freue mich wirklich besonders, dass du die Zeit gefunden hast. Bevor wir im Gespräch weitergehen, da gebe ich immer auch unseren Gästen die Möglichkeit, sich selber vorzustellen. Meine Einleitung war jetzt schon recht lange, aber auch an dich die Frage, wie möchtest du dich unseren HörerInnen vorstellen und wer ist der Stefan Wallner?
Wer ist der Stefan Wallner? Ich bin in Graz aufgewachsen, als Einzelkind, also ich hätte einen älteren Bruder oder hatte einen älteren Bruder, den ich kennengelernt habe, weil der mit 1,5 Jahren verstorben ist. Das hatte eine Bedeutung, die ich erst später verstanden habe, wie ich erwachsen war, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin ein Einzelkind. Und in Wirklichkeit, wenn du dann merkst, nein, das prägt die Biografie auch, wenn du ein Geschwisterkind hast, das in deinem Leben eigentlich nie direkt eine Rolle gespielt hat, sondern nur mittelbar über die eigenen Eltern. Meine Eltern haben beide keinen Maturaabschluss gehabt, kamen aus der Oststeiermark. Die hätten viele Bildungschancen gehabt, aber es war nicht die Zeit dafür nach dem Krieg. Die haben sehr früh arbeiten gehen müssen und haben mir aber unglaublich viel ermöglicht. Und ich gehöre sicher zu der Generation, die einfach unglaublich profitiert hat von den Entwicklungen in Österreich. Also wird dann immer Kreisky zitiert, aber ich finde, da gebührt dieser Zeit auch und diesen Veränderungen auch die Ehre, das weiterhin zu würdigen, weil das wäre früher natürlich nicht vorstellbar gewesen. Und für mich war das auch nie selbstverständlich, sondern das empfinde ich sehr mit großer Dankbarkeit, was mir möglich war, was meine Eltern nicht konnten. Bin sehr stark geprägt im, man nennt es den linkskatholischen Bereich, also im katholischen Bereich, aber da halt in der Ecke, die sehr sozial engagiert ist, Entwicklungszusammenarbeit etc. Das war damals sehr prägend für mich in meiner Jugend. Daher auch der Weg zur Caritas, der war relativ logisch. Und habe in meinem Studium sowohl in der Politikwissenschaft wie in der Geschichte mich total konzentriert auf das Thema Sozialpolitik, Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, weil mich das immer interessiert hat, also der Sozialbereich. Und das hat sich dann halt quasi so gefunden, dass ich relativ früh eingestiegen bin. Ich habe zwei Studien zum Thema Armut in Österreich gemacht. Damit habe ich eigentlich begonnen in den frühen 90er Jahren, wo sich noch relativ wenig Leute damit wissenschaftlich beschäftigt haben, und war dann sozialpolitischer Referent der Caritas und bin sehr früh dann mit 28 Generalsekretär geworden, was eine Herausforderung und zum Teil auch eine Überforderung war. Aber das ist sicher etwas, was mich sehr geprägt hat. Und was mich auch geprägt hat, sind einfach einzelne Personen. Also in dem Bereich sicher hervorzuheben, der Franz Küberl, der, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, der damals Caritas-Präsident war, der gerade in seiner Persönlichkeit und im Umgang mit so einer exponierten Rolle immer für mich ein Vorbild war an einerseits Bescheidenheit und Geerdetheit, die mit seiner Biografie zu tun gehabt hat, und gleichzeitig einem unbändigen Willen, was zu verändern, eine unglaubliche Unruhe, eine Unzufriedenheit mit den Ungerechtigkeiten, die es auf der Welt gibt. Und das ist sicherlich auch was, ich bin auch tendenziell eher ein rastloser Geist. Ja? Also, und ich bin sehr neugierig und habe, glaube ich, nicht wahnsinnig viel Angst, auch in Konfrontationen zu gehen. Privat habe ich drei Kinder, davon sind zwei schon erwachsen, und bin ein, also das brauche ich auch als Ausgleich für alle Jobs, die ich gemacht habe, bin am Samstag immer am Mountainbike oder auf den Tourenskiern unterwegs. Da ist jetzt wieder mehr Zeit, als dazwischen war, und das, ja, das ist wichtig in meinem Leben.
Schön, wenn du auch diesen Ausgleich auch für dich schon gefunden hast, was dir gut tut und auch ja, das auch so gut praktizieren kannst dann auch in deiner Freizeit. Ja, wie du schon, oder wie wir schon kurz geplaudert haben, du hast die unterschiedlichsten Stationen hinter dir, jetzt eben für das Bündnis der Gemeinnützigkeit, aber was in der Politik, Wirtschaft, Gemeinnützigkeit allgemein. Und du hast vorher das Wort Wirksamkeit genannt, das finde ich sehr schön. Aber da fällt mir die Frage, oder kommt mir die Frage in den Sinn, wie schätzt du die derzeitige Stimmung in unserer Gesellschaft gerade ein? Wir haben vorher ein bisschen drüber geplaudert, schon in unserem Vorgespräch, haben auch über die ein oder andere Polarisierung gesprochen, aber vielleicht kannst du hier so eine Einschätzung auch geben für unsere HörerInnen, was tut sich gerade bei uns in der Zivilgesellschaft?
Naja, gesamtgesellschaftlich, glaube ich, sind wir in einer ganz schwierigen, herausfordernden Situation in mehrfacher Hinsicht. Also ich glaube, dass der Einschlag quasi durch Corona viel massiver war, als wir uns vielleicht eingestehen mögen. Ich erlebe eine starke, erschöpfte Gereiztheit in der Bevölkerung. Die Leute sind sehr schnell eskaliert. Ja? Es wird sehr stark dadurch Trennendes zum Thema, weniger das Gemeinsame zum Thema. Ich erlebe auch ehrlicherweise in den NGOs eine Erschöpftheit, weil diese Phase unglaublich herausfordernd war. Also gerade bei euch auch, denke ich mir, der ganze Pflegebereich, der ganze Bereich auch der niederschwelligen Arbeit mit jüngeren Menschen, das war eine enorme Herausforderung. Für die Jüngeren war das unglaublich schwierig und eine wahnsinnige auch biografische Zumutung, wenn du im Aufwachsen bist und plötzlich gibt es so starke Restriktionen.
Ja, so wie du sagst, also natürlich hat sich das auch in allen unseren Bereichen durchgezogen, genau. Sei es jetzt in unserer täglichen Arbeit, aber auch natürlich mit unseren uns anvertrauten Menschen. Also erklär das mal Angehörigen, die dann plötzlich ihre Eltern nicht mehr besuchen dürfen oder nur durch eine Glaswand oder Plexiglaswand.
Ja, na, fürchterlich, schwierig, fürchterlich. Also kann ich es auch selber sagen, meine Mutter war in einem Pflegeheim und ist vor Corona verstorben. Aber ich habe mir dann gedacht, wie wäre das gewesen? Also diese Phase, schwer dement gewesen, diese Phase, wenn diese Zugangsbeschränkungen so massiv gewesen wären, Besuche nicht möglich sind, Berührungen nicht möglich sind. Also wirklich schwierig. Und ich habe es in meinem privaten Umfeld erlebt, Freundinnen, Freunde, Bekannte, die in diesen Situationen waren in der Zeit, dass die Eltern in einer Pflegeeinrichtung waren und zum Teil dann eben auch in dieser Zeit gestorben sind. Das ist unglaublich schwierig, ja. Und das hinterlässt auch Furchen, das hinterlässt Spuren und das, also quasi müssen wir auch sehen, da nehmen wir als Gesellschaft da was mit, an dem wir arbeiten müssen gemeinsam. Und natürlich auch Polarisierungen, die damals entstanden sind und die auch politisiert worden sind. Weil das eine ist, dass es unterschiedliche Zugänge gibt und das andere ist, dass man das dann politisch ausbeutet. Und die andere Geschichte ist, dass natürlich auch die internationale Lage, der Ukraine-Krieg, die internationalen Entwicklungen, auch jetzt im Gazastreifen, zu einer enormen Verunsicherung führen. Also für mich ist das blöd, das ist so wie die mittelalterlichen Plagen, ja, Pest und Krieg. Ja, also es ist, und das sind sehr archaische Ängste und archaische Sorgen in Menschen, die da angerührt werden auch. Und wir haben eine hohe Gereiztheit einerseits und andererseits eben eine sehr angstgetriebene Situation und das ist immer ein gefährlicher Treiber, also vor allem, wenn dann eben damit gespielt wird. Und das ist das, was mir ehrlicherweise am meisten Sorgen macht, dass verstärkt durch die Social-Media-Kanäle diese Ängste, die sehr tief sitzen, diese Erfahrungen oder Extremerfahrungen, die wir in der Corona-Zeit gemacht haben, viele und jetzt auch mit den Kriegsängsten, dass die quasi bewirtschaftet werden politisch und ausgebeutet werden. Und da mache ich jetzt gleich einen Bogen, da hat meiner Meinung nach, haben NGOs, hat die Zivilgesellschaft eine besondere Bedeutung, weil das der Bereich ist, der im Moment am stärksten zusammenführt. Also wenn man sich anschaut, wo entsteht dieser, nennen Sie mal den Humus des Zusammenhalts in einer Gesellschaft, dann entsteht der sehr stark in dem Bereich. Bei euch hier in einem Pflegeheim, wo Leute zusammenkommen, die völlig unterschiedliche Einstellungen haben, die völlig unterschiedlich denken über verschiedene Themen, über die im Moment sehr viel gestritten wird. Aber es gibt hier sowas wie einen gemeinsamen Lebens- und Erlebnisraum, wo man eher Dinge miteinander teilt, wo man ähnliche Erfahrungen macht. Das ist bei einem Feuerwehrfest oder im Rettungsauto oder beim Essen ausführen, wo Menschen miteinander Gemeinschaft bauen, die sich vielleicht sonst auf Social Media in die Goschen hauen würden, um es sehr to be French. Ja. Also, und plötzlich gibt es was Gemeinsames. Diese meisten anderen Institutionen in der Gesellschaft verbrauchen also quasi dieses Gemeinschaftskapital. Die Politik vernutzt das eher, ja, und fördert das nicht. Und auch im Wirtschaftsbereich, quasi Wirtschaft lebt davon, dass es das gibt. Aber wie groß der eigene Beitrag ist, um das zu erzeugen, ist dann mitunter mit einem Fragezeichen zu versehen. Wobei ich glaube, da gibt es ein zunehmendes Bewusstsein auch im Wirtschaftsbereich, dass man auf Grundlagen baut, die nicht selbstverständlich sind. Auch anderer Punkt, den du angesprochen hast, wie geht es mit Europa in seiner politischen Verfasstheit weiter? Wie geht es mit der Europäischen Union weiter? Das ist zum Beispiel was, wo Wirtschaftsunternehmen große Sorgen haben, weil sie wissen, das ist eine wesentliche Grundlage dafür, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und Arbeitsplätze auch halten und schaffen zu können. Und da wird auch leichtfertig gespielt im Moment zum Teil. Also wir sind schon in einer sehr heiklen Phase und ich glaube, es geht darum, dieses Verbindende zu fördern. Und einerseits schon drüber zu reden, aber im Wesentlichen durch Tun, durch Herstellen von Orten, wo das Gemeinsame wachsen kann. Auch der Politik klar zu machen, das ist nichts Selbstverständliches. Also wenn man sich vorstellt, kommen wir wieder zurück zu Corona, die ganze Corona-Krise ohne gemeinnützige Organisationen. Es hätte kein Testen geben, es hätte kein Impfen geben, es hätte die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen wäre zusammengebrochen, es hätte die Versorgung von Obdachlosen, der ganze Bildungsbereich. Also all diese Dinge hätten nicht funktioniert ohne den Bereich und auch ohne die Ehrenamtlichen und Freiwilligen in dem Bereich. Und also quasi, da kann man nicht sagen, das ist einfach da, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das auch stärken, diese gemeinnützige Arbeit und die freiwilligen Arbeit. und die Rahmenbedingungen schaffen, dass die künftigen Krisen, und ich befürchte, das werden nicht weniger werden in den nächsten Jahren, die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Sozialorganisationen, die Hilfsorganisationen, die Umweltorganisationen, die Menschenrechtsorganisationen so stark sind, dass sie diese wichtige Rolle und unverzichtbare Rolle auch leisten können. Und eben, da kommt dazu, und das hat bei mir durchaus eben als persönlich Sorge ausgelöst, weil ich eben auch in den Organisationen diese Form der Erschöpftheit auch im Management eigentlich in den 30 Jahren, die ich jetzt in dem Bereich tätig bin, nicht erlebt habe. Mhm. So wie am Ende der quasi der Hochzeit von Corona. Und ich glaube, da gilt sehr bewusst drauf zu schauen, weil das ist eine wichtige Ressource in unserer Gesellschaft. Mhm.
Du hast erwähnt, dass du neugierig bist. Ich bin auch sehr neugierig. Gut so. Und deshalb, ja, was mich schon interessiert, ist, warum du dich von der Parteipolitik dann schlussendlich zurückgezogen hast. Du warst der Kabinettschef vom Werner Kogler, von unserem Vizekanzler. Und ich habe da ein Zitat vom Standard gefunden. Als Stefan Wallner seinen Ausstieg aus der Politik bekannt gab, soll eine Gruppe türkiser MitarbeiterInnen eine Flasche Sekt entkorkt haben. Als Kabinettschef von Werner Kogler galt er als harter Verhandler und wenig konfliktscheu.
Ich war insgesamt fast 10 Jahre im politischen Bereich tätig, 7 Jahre quasi in der Parteipolitik und 2,5 Jahre in der Regierung als Kabinettschef vom Vizekanzler. Und das war unglaublich spannend, unglaublich wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass ich einen Beitrag leisten konnte. Ob der für alle jetzt positiv gesehen wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall bemüht. Und ich würde jeder empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, politisch Dinge mitzugestalten, dann macht's das. Aber ich würde dazu sagen, überlegt euch, was ihr nachher macht.
Eine Exit-Strategy.
Genau. Nein, weil das die Schwierigkeit ist, und das ist das, was ich so stark erlebt habe in der Politik, problematisch ist es, wenn man persönlich davon abhängig ist. Mhm. Weil wenig Alternativen da sind, weil alle Alternativen, die da sind, und das ist in Österreich ja durchaus ein Thema, auch parteipolitisch beherrscht oder bestimmt werden. Das heißt, ich in allen beruflichen Optionen eigentlich irgendwie mittelbar oder unmittelbar abhängig bin. Und mir war immer wichtig, und mir ist Autonomie extrem wichtig in meinem Leben, mir war wichtig, nie in diese Abhängigkeit zu geraten, sondern immer quasi Herr meiner eigenen Entscheidung zu sein, wann steige ich ein und wann steige ich aus. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist anders. Also ich wollte eigentlich nicht, also ich hatte bin unmittelbar am Tag nach der ersten Wahl vom Bundespräsidenten van der Bellen ausgestiegen als grüner Bundesgeschäftsführer. Und das war für mich eigentlich mein politischer Beitrag und meine politische Phase. Und das war sicher ein krönendes Ende auch. Und dann kam halt die Frage, kannst du unterstützen in so einer Phase und kannst du mitwirken? Und da war ich doch verlockbar, weil vom Spielfeldrand reinzukäppeln ist halt auch ein bisschen fad, wenn man irgendwie wirksam sein will. Und habe das eine Zeit lang gemacht. War sicherlich vom Druck her, von der zeitlichen Belastung her, von der emotionalen Belastung her das Schwierigste, was ich in meiner beruflichen Karriere gemacht habe. Und habe dann gemerkt, das hat auch ein gutes Ende. Und ich will eigentlich wieder in den NGO-Bereich hinein, weil einen die Politik, gerade wenn man in so einer exponierten Rolle ist und selber dann der ist, der auch Konflikte zum Teil austragen muss von der Rolle her, das macht einen auf Dauer nicht zu einem besseren Menschen. Und von dem her war es für mich an der Zeit, dann auch zu gehen und zu sagen, du kannst von außen auch extrem viel gestalten und immer mehr, weil ich Politik als sehr getrieben erlebe, immer kürzer getaktet. Verantwortliche kommen sehr schnell unter Druck, wenn die Umfragewerte nicht stimmen. Wir sehen das gerade wieder, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, wie schnell das geht. Es gibt eigentlich einen Regierungsmalus generell. Und dann ist die Frage, was kann man tun, damit es in den nächsten 3 Monaten wieder besser wird? Das ist ungefähr so der Planungshorizont zunehmend. Naja, und große Reformen wie eine Pflegereform oder ähnliche Dinge kriegst du halt schwer hin in der Zeit. Und da sind, glaube ich, hartnäckige und glaubwürdige Akteurinnen und Akteure von außen, und da denke ich eben gerade an die NGOs, die in den Feldern tätig sind, wichtig, die einfach dranbleiben, an den Themen und sagen, das ist das, was wir in unserer täglichen Erfahrung erleben, das ist das, was notwendig ist. Und unter Anführungszeichen, egal wer jetzt Minister oder Ministerin ist, wir bleiben dran, auch in der nächsten Runde. Und einfach auch wirklich professionell und mit einer klaren Strategie diese Dinge vorantreiben und die Politik dabei unterstützen, würde ich das jetzt einmal nennen, die notwendigen Entscheidungen auch zu treffen. Und wenn es dann darum geht, in wichtigen Feldern, und ich bleibe jetzt beim Thema Pflege zum Beispiel oder Gesundheit, wo wir vor großen Herausforderungen stehen, Arbeitskräfte, überhaupt die ganzen Sicherungssysteme, Finanzierung und so weiter, da braucht es starke, selbstbewusste im Sinne, sie wissen, wo sie stehen und sie wissen, was notwendig ist, also selbstbewusste Akteurinnen und Akteure, die die Politik da auch vorantreiben, guiden, Input geben. Und das ist nicht mehr so wie früher, man sagt, da schicke ich ein Positionspapier in ein Ministerium, sondern es geht wirklich darum, einen politischen Prozess auch von außen viel stärker zu gestalten und Druck aufrechtzuerhalten, das, was weitergeht und das nicht, weil gerade was anders wichtig ist, was in der Zeitung steht oder aufpoppt, dann die Aufmerksamkeit woanders hingeht, sondern dass einfach auch in der Spitze von Regierungen dran geblieben wird an diesen wesentlichen gesellschaftlichen Themen. Und da sehe ich mich jetzt auch im Bündnis und in der Arbeit mit den Organisationen in ihren ganz vielfältigen Arbeitsfeldern. Und das ist auch das Schöne. Es sind einfach, muss ich ehrlich sagen, unglaublich spannende Menschen, die man im NGO-Bereich trifft. Und es sind einfach unglaublich spannende und lohnende Themen und interessante Themen.
Ja, und so wie du auch vorher gesagt hast, die Möglichkeit, auch nachhaltig wirksam auch zu sein und nicht getrieben von tagesaktuellen Sachen, kann ich jetzt auch von unserer täglichen Arbeit sagen. Also unsere
dranbleiben.
Genau, dranbleiben. Und jetzt auch in deiner neuen Funktion, also du hast eine Exit-Strategy gehabt und gefunden.
Ich hatte sie nicht, wie ich ausgestiegen bin, ergeben. Also die aber Stelle war ausgeschrieben letzten Sommer und es haben dann schon ein paar gefragt, fällt da jemand ein oder kannst du dir vorstellen, das zu machen? Mhm. Und es war dann schon eine kurze Nachdenkpause, weil ich war gewohnt, seit vielen Jahrzehnten mittlerweile ja in wirklich großen Organisationen zu arbeiten, mit großen Strukturen zu arbeiten. Und wir sind ein ganz kleines Team, also wir sind 2,3 Vollzeitäquivalente, das ist eher so Startup-Feeling, ja. Viel selber machen, ja.
Hands-on,
ist in manchen Dingen herausfordernd, wenn es um EDV oder Ähnliches geht, weil da habe ich zwei linke Hände, aber haben wir auch gelöst, gemeinsam mit Partnern. Aber es macht mir irrsinnigen Spaß. Und das Spannende ist dadurch, dass natürlich das Bündnis funktioniert, weil die vielen Organisationen ihre Expertise, ihr Know-how, ihre Kontakte einbringen. Und das ist ja genau der Punkt und es ist die Stärke. Es soll ja keine Kammer sein, die sich quasi dann vielleicht entkoppelt von den einzelnen Mitgliedern, soll es ja angeblich geben, sondern es soll etwas sein, wo die Leute unmittelbar miteinander wirksam sind. Und das Bündnis halt eine Plattform, wo das kanalisiert und orchestriert wird. Mhm. Ja,
ist ja auch einer der Ziele, diesen aktiven Dialog auch mit der Politik tatsächlich zu suchen. Ich habe mir das auf eurer Website ein bisschen durchgelesen, so allgemeine Zahlen, die ich recht beeindruckend fand. Also der dritte Sektor trägt etwa 10,3 Milliarden zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung bei. Das sind 4% des BIP. Und mehr als 6% der unselbstständig Beschäftigten arbeiten in NPOs, also Non-Profit Organizations. Also das muss man, finde ich, auch immer mit bedenken, dass natürlich arbeitet man an der Basis der Gesellschaft, aber man ist ja auch Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Also als wir bei der ÖIAB, wenn ich bedenke, wir haben über 800 MitarbeiterInnen, auch das muss mitbedacht.
Ja, ist jetzt eine große Organisation.
Ja. mitbedacht werden. Und 2,3 Millionen Menschen, das sind 31% der Bevölkerung, war ich jetzt auch erstaunt, dass die Zahl so hoch ist, sind in einer Organisation freiwillig tätig. Also auch das muss gemanagt werden, sage ich jetzt mal so. Also deshalb da mal die erste Frage in diesem Zusammenhang an dich. Welche Bedeutung hat der Sektor Gemeinnützigkeit für unsere Gesellschaft?
Also in dem Sinne, wie ich es vorher schon angesprochen habe, einen unersetzbaren, nämlich genau für dieses Miteinander zu pflegen und auch diesen, sage ich einmal, zivilisatorischen Humus immer wieder aufzubauen in der Gesellschaft. Er hat eine enorme Bedeutung als quasi schnelle Eingreiftruppe in Krisensituationen. Das hat man in den letzten Jahren gesehen, wenn es darum geht, Menschen flüchten aus der Ukraine, kommen her. Na, bevor staatliche Strukturen das in der Größenordnung aufstellen können, gibt es Organisationen der Zivilgesellschaft, von ganz großen Organisationen bis kleine Nachbarschaftsinitiativen, wo gar keine formelle Organisation dahinter steht, die sagen, we get organized, ja? Also wir organisieren uns und wir bieten da was an, weil wir es kennen. Ja? Und diese, also das kannst du nicht top-down anschaffen, sondern das entsteht aus einem Bewusstsein für Verantwortung in der Gesellschaft, aus auch der Freude daran, eben wirksam zu sein, etwas Sinnvolles zu tun. Und von dem her hat es eine Riesenbedeutung. Und in der Leistungserbringung, gerade im Sozialbereich und Gesundheitsbereich, also unvorstellbar ohne. Und im Bereich jener Anliegen vor allem, die quasi nicht über einen normalen Markt abgebildet werden können, weil sie keinen Preis haben, wie Klima, wie Menschenrechte etc., unglaublich wichtig, da auch sowohl wirtschaftliche Akteurinnen und Akteure zu konfrontieren, aber natürlich auch die Politik zu konfrontieren mit diesen Dingen, weil ja, am Markt hat das keinen Preis. Es hat aber massive Folgen. Ja.
Gut, dass du nicht konfliktscheu bist.
Ja, das ist auch etwas, wo ich finde, was man in dem Sektor lernen kann und was aus meiner Sicht auch wichtig ist. Franz Kübel hat immer gesagt, so viel Kooperation wie möglich und so viel Konflikt wie nötig. Mhm. Und manchmal ist es halt nötig. Ja? Also wenn Dinge ausgeblendet werden. Und das Wesentliche ist dieser lange Atem und diese Grundhaltung, wir gehen nicht weg. Ja? Also quasi aussitzen ist nicht. Ja. Ja? Wir bleiben lästig. Genau. Ja? Weil, warum? Weil es geerdet ist in einer Realität von Menschen. Ja? Also mir war in meiner Zeit in der Caritas immer wichtig, wenn wir Positionen vertreten haben, zu sagen, wir binden das zu 100% rück auf unsere Einrichtungen. Und das ist auch ein starkes politisches Argument. Ja? Also wenn ich quasi eine ideologisch-politische Forderung habe, kann ich sagen, es ist falsch, das ist nicht mehr Ideologie und so weiter. Wenn ich sage, ich habe die in den Sozialberatungsstellen oder bei euch in den Pflegeeinrichtungen oder in den Programmen, die ihr für junge und junge Erwachsene macht. Ja? Wir haben dort 30% Leute, die diesen und jenen Bedarf haben. Und da gibt es konkrete Namen und da kann man hinkommen, auch Minister, Ministerin in die Einrichtung, kann mit den Leuten reden, ja, das kann nicht falsch sein. Ich kann nur dann politisch sagen, es ist mir wurscht oder es ist irrelevant. Aber das konkrete Leben von Menschen, die konkrete Not von Menschen, die konkreten Hoffnungen und Wünsche von Menschen sind nicht negierbar, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ich kann dann sagen, interessiert mich nicht. Ja, das ist auch eine Entscheidung, die politisch möglich ist. Aber das erzeugt schon was. Ja. Ich kann mich erinnern, das war eine der spannendsten Erfahrungen diesbezüglich persönlich, die ich hatte. Das war Martin Batenstein, ist wirklich schon lange her, als Arbeitsminister, hat einmal in der Caritas Anfang der 2000er Jahre ein Beschäftigungsprojekt besucht. Und hat halt ein bestimmtes Bild auch von Arbeitslosen gehabt und war relativ frisch Arbeitsminister. Und dort waren zwei Männer, die dort gearbeitet haben, die waren gerade am Rande auch der Wohnfähigkeit. Die haben noch in der Gruft geschlafen und sind von dort ins Beschäftigungsprojekt gegangen, um zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, was das mit dem Minister macht, ja, diese Begegnung. weil er da plötzlich gemerkt hat, was für eine unglaubliche Anstrengung das sein muss, die jeden Tag erbringen, aus dieser Lebens- und Wohnsituation in einen Beschäftigungskontext zu gehen, wahrscheinlich mit Suchtthemen, Verschuldungsthemen im Hintergrund, also mit noch komplexen sozialen Problemlagen im privaten Bereich. Und ich habe gemerkt dort in diesem Gespräch, wie du merkst, wie plötzlich ein unglaublicher Respekt entsteht gegenüber dem, was Menschen in der sozialen Situation und in der Lebenssituation leisten. Was für jemand, der daheim im normalen Bett schläft und seine Familie hat und seine Eigentumswohnung hat oder Haus hat und einen sicheren Job hat, völlig unvorstellbar ist. Ja? Und das würde ich mir öfter wünschen, dass sich Leute, die Verantwortung tragen, auch in diese Situation exponieren, weil das macht was mit dir. Ja? Dann tut man nicht so leicht drüber hirseln mit Sozialschmarotzer oder mit die in der Früh aufstehen. Mhm. Ja? Und das ist das, was, finde ich, gerade NGOs einbringen können in den politischen Bereich, dass quasi ihre Forderungen sind etwas, was gedeckt ist durch die tägliche Arbeit und die tägliche Erfahrung. Und das ist unglaublich, unglaublich wichtig. Ja. Und ich glaube, da haben wir Aufs und Abs in Österreich, wie ernsthaft dieser Dialog geführt wird. Und auch das ist ein Punkt, wo ich das Bündnis, also quasi die Aufgabe des Bündnisses darin sehe, das strukturell zu stärken, und zwar auf beiden Seiten. Mhm. Auf der politischen Seite das Bewusstsein zu schaffen und auch die Zugänge zu schaffen. Dazu oft ist es ja auch ein Nicht-Kennen oder ein Noch-Nicht-Kennen von bestimmten Menschenfeldern, Erfahrungen. Und auch auf der NGO-Seite das Bewusstsein dafür zu schaffen, was braucht denn jemand, der in einem Kabinett sitzt oder in Minister, Ministerin, um das wirklich zur eigenen Agenda zu machen. Mhm. Ja? Und nicht nur als eine von vielen Forderungen, mit denen man konfrontiert ist, und die sind mit hunderten Forderungen konfrontiert. Ja? Es geht um Menschen. Mhm. Ja? Also das ist, it's a people's business. Es geht um Menschen, und es geht darum, auch Menschen zu berühren, auch Menschen zu berühren in denen, was ihnen in ihrer Biografie wichtig ist. Ich habe das öfter erlebt im politischen Bereich auch, und zwar wirklich über alle Parteien hinweg. Ja? Du hast in jeder Partei Menschen, die in ihrer Familie, entweder in der engeren Familie oder in der weiteren Familie, Menschen mit Behinderungen haben. Und meine Erfahrung war, wurscht welches politische Couleur, und da meine ich wirklich alle, du hast plötzlich eine andere Ansprechbarkeit für diese Themen. Weil man mit diesen Formen der Verwundbarkeit, mit diesen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung, die zum Teil passieren, mit den persönlichen Herausforderungen, auch in der Frage, wie gestalte ich Zukunft, weil das plötzlich alles sehr nahe und sehr persönlich ist und nicht abstrakt. Und deswegen glaube ich auch, dass der ganze Bereich der Freiwilligen, des freiwilligen Engagements so wesentlich ist, weil es dazu führt, dass ich quasi, sag ich mal, echtes Leben, ja. Ja. In seiner Vielfalt und in seiner schönen Vielfalt und auch in seiner vielleicht nicht so schönen Vielfalt, dass ich das erlebe, auch in einer gewissen Härte. Ja. Ich habe, wie ich in der Caritas war, eine Lektion gelernt, die ich auch immer versucht habe, dann zu vermitteln, ja, weil ja immer dieses quasi, wer Hilfe kriegt, muss dankbar sein, kommt und sagt, wer arm ist, muss nicht lieb sein. Ja. Mhm. Also Menschen sind nicht alle lieb. Ja, warum sollen alle, die geflüchtet sind und alle, die arm sind, lieb sein? Ja, nein, es sind normale Menschen. Und das ist ja, also jetzt komme ich quasi ganz zu meinem Background, und es ist quasi natürlich die Schlüsselerzählung und das Spannende an dieser Erzählung vom barmherzigen Samariter, ja, ist ja, was ist die Botschaft? Wir sollen helfen, ja eh, aber die wesentliche Botschaft ist, ich kann mir nicht aussuchen, wem ich helfen will. Ja, also das ist in einem Buch einmal gelesen, den Satz, die Not des anderen macht uns zum Nächsten. Das finde ich super. Ja?
Wenn ich jetzt ein bisschen zu einer technischen Frage zurückkomme, Das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Wie ist das jetzt genau entstanden? Es gab ja eine Organisation schon, wo es einen Zusammenschluss gab.
Also es hat eigentlich über die Jahre immer stärker eine Zusammenarbeit gegeben zwischen den NGOs, aber eher im Sinne vom Netzwerk. Und zum Teil gab es Dachverbände, gerade im Umweltbereich, zum Beispiel das Ökobüro oder den Umweltdachverband, die mehrere Organisationen, WWF, Greenpeace für Pfoten etc. gebündelt haben oder Alpenverein, Naturfreunde im Bereich des Umweltdachverbandes und Interessensvertretung wahrgenommen haben, halt im Sinne der inhaltlichen Interessen des Sektors. Und es gibt so übergeordnete Themen, eben wie steuerliche Fragen, wie die Frage Rahmenbedingungen für Freiwilligenarbeit, wie die Frage, wie sind Förderungen ausgestaltet, wie die Frage, wenn es dann um Energiekostenzuschuss geht, gibt es was für die Wirtschaft und für die Privaten, nur für die NGOs nicht, ja, weil die Politik dann tendenziell gesagt hat, naja, für den Pflegebereich sind die Länder zuständig, für den Bereich ist das Ministerium zuständig, geht's quasi zu denen, die zuständig sind. Und im Endeffekt stehst du dann beim eigenen Fördergeber und bist halt abhängig. Ja, und es gibt kein gemeinsames Instrument. Und da war der NPO-Fonds, und das war sicherlich einer der Schlüsselmomente auch für die formelle Bündnisgründung als Verein, der NPO-Fonds das erste Mal, dass eine Bundesregierung sich zuständig erklärt hat und gesagt hat, okay, wir schaffen für den gesamten Sektor der gemeinnützigen, der mildtätigen und der religiösen Organisationen einen Fonds, also die nicht unternehmerisch tätig sind, mit insgesamt, glaube ich, 950 Millionen Euro. Und das war europaweit auch einmalig in der Größenordnung und hat dazu geführt, dass eigentlich während der Corona-Krise, und das war für viele Bereiche, ich denke nur an den ganzen Kunst-Kulturbereich, Musik, für Sport, eine absolute Katastrophe, weil die einfach tatsächlich ihre Vereinstätigkeit nicht ausüben konnten. Ja? Und die Gefahr war extrem groß, dass es dort einfach ein wirkliches Sterben von Vereinen gibt, weil wenn du 2-3 Jahre inaktiv bist, Menschen orientieren sich anders, ökonomisch geht es sich nicht aus, viele finanzieren sich über Feste, über Beiträge zu verschiedenen Dingen, die finden dann nicht statt. Du musst dem Fördergegenüber Aktivitäten abrechnen, die du nicht machen kannst, Kosten hast du aber möglicherweise trotzdem. Und ich glaube, es ist gelungen damals, und da war ich noch quasi auf der anderen Seite, auf der Seite des Ministeriums, es ist gelungen, damit tatsächlich den Sektor gut durch die Krise zu bringen. Und das andere ist mit Sicherheit ein Faktor, dass, und das gilt auch für große Organisationen mittlerweile, die quasi bisher zum Teil bei diesen Dingen außen vor waren, dass es schon Phasen gegeben hat oder gibt, wo NGOs angegriffen werden. Also diese ganze Geschichte Asylindustrie, diese Unterstellung, es gibt ökonomische Eigeninteressen von Organisationen, wobei sie eigentlich ja die Arbeit machen, die die öffentliche Hand nicht macht und wo die öffentliche Hand versagt, gerade im Flüchtlingsbereich in der Unterbringung als Beispiel, da muss man es auch in der Härte sagen. Das macht natürlich was. Ja. Und diese Geschichte schließen wir uns zusammen, um gemeinsam auch quasi da dagegen aufzutreten und unseren Wert klarzumachen, war, glaube ich, der Hintergrund, warum es zur Gründung gekommen ist. Ich war in der Phase nicht beteiligt, weil ich in der Zeit im Ministerium war, habe das aber mitgekriegt, natürlich aufgrund der persönlichen Kontakte, die ich hatte. Und wie ich ausgestiegen bin, und während ich eben bei Nachbar in Not die Ukraine-Hilfe eben als Koordinator unterstützt habe im Aufbau, ist dann die Geschäftsführung ausgeschrieben worden. Und quasi da war dann die Frage an mich, kennst du jemanden, interessiert sich wer und so weiter und wie schaut es mit dir aus? Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, ja, es ist auch für mich jetzt so eine andere Lebensphase. Ich bin jetzt 53. Habe viel durch in den verschiedenen Sektoren, viel erfahren, viel erlebt. Das ist jetzt nicht das Ziel oben, sondern eher wieder beim Thema Wirksamkeit, das Thema weitergeben. Ja, also wo kann ich Erfahrungen weitergeben, wo kann ich wirksam sein oder eher andere auch in ihrer Wirksamkeit unterstützen. Und das ist das, was ich im Moment relativ viel mache, auch durchaus im Rahmen von Bündnis, dass Organisationen kommen und sagen, du pass auf, wir haben das und das Thema, wie können wir das politisch stärker auf die Piste bekommen, steht im Regierungsprogramm, ist bisher nichts passiert, ist nur mehr ein Jahr Zeit. Und dann zu sagen, setzen wir uns 2-3 Stunden hin, reden wir das durch, schauen wir uns an, wer sind die Akteurinnen, wer hat ähnliche Interessen und wie kann man das anschieben. Ja,
ja, auch wenn man vielleicht auch gar nicht allein dasteht mit gewissen Themen.
Ja, ja, genau. Und das ist immer, so mein Zugang ist tendenziell auch immer zu sagen, quasi nicht zu sagen, wie kann ich selber alleine etwas umsetzen, weil ich es für gescheit finde, sondern die Frage ist, wie kann ich das Gewicht des Anliegens erhöhen, indem ich andere quasi dazu kriege? Weil sonst bist du oft in dieser Ich klein und dort groß jemand, der entscheidet. Und zu sagen, okay, da gibt es ja andere auch noch. Ja. Und wenn wir gemeinsam uns zusammentun, kriegen wir mehr Gewicht auf die Waage. Und das andere ist halt dann auch wissen, wie das System auf der anderen Seite funktioniert. Also wie kommst du auf eine Agenda von einem Ministerrat? Wo fallen Entscheidungen? Wen adressierst du in einem Kabinett, wen adressierst du in einer Verwaltung? Und also das hat mich dann interessiert. Ich dachte, okay, na, das passt jetzt. Ja. Und das ist das eine, was ich mache. Und das andere ist, dass jetzt immer mehr auch Anfragen kommen in Richtung auf FHs, Vorträge bei verschiedenen Veranstaltungen und so weiter. Und das ist für mich auch Teil dieses Weitergebens. Ja. Und es ist einfach, jetzt wenn ich mir die Lebensphase anschaue, jetzt ein guter Punkt, zu sagen, okay, ich habe noch einige Zeit, die ich muss mir schwer vorstellen, irgendwann einmal aufzuhören, aber einige Zeit, wo ich vollberuflich tätig bin. Und jetzt zu sagen, okay, es geht, das ist jetzt eine andere Aufgabe auch. Und als Bündnis gibt es eine gewisse Neutralität, weil natürlich hast du zwischen Organisationen auch immer eine gewisse Form von Konkurrenz. Ja? Also ich versuche mit dem Begriff zu arbeiten, Co-Opetition. Das heißt, es gibt Kooperation und Konkurrenz, Cooperation and Competition gleichzeitig. Es gibt gemeinsame Anliegen, gleichzeitig gibt es begrenzte Fördertöpfe. Es gibt gemeinsame Anliegen, gleichzeitig bitten alle um Spenden für diese Anliegen. Das Ziel ist aber, den Kuchen größer zu machen und nicht zu schauen, dass ich quasi von deinem Kuchen jetzt noch den Schlag runterkriege oder irgendein Stickel von der Kuvertüre, sondern dass wir gemeinsam mehr für den Bereich zusammenbringen. Und nachdem ich jetzt selber quasi nicht, und ich finde es, also der NGO-Bereich, und das unterscheidet den NGO-Bereich zum Beispiel fundamental vom politischen Bereich, dass es ein Grundverständnis der Kooperation und der gemeinsamen Anliegen gibt und eine Fähigkeit gibt über, was ist okay in der Konkurrenz und was nicht, ja, also Politik ist der einzige Sektor, um es zuzuspitzen, wo das Geschäft daraus basiert, dass man den anderen schlecht macht und quasi, dass der andere schlechter beleumundet ist, ist der eigene Erfolg. Das wird im Wirtschaftsbereich nie passieren und es geht im NGO-Bereich auch schon gar nicht. Ja? Also es wird niemand vergleichende Kommunikation, vergleichende Werbung machen, indem man sagt, ich bin weniger schlecht als die anderen, aber die anderen sind furchtbar. Ja? Also geht es nicht ins Pflegeheim von X oder Y, weil es ist ein Wahnsinn. Ja? Wir sind auch nicht super, aber wir sind ein bisschen besser. So ungefähr schaut aber politische Kommunikation aus. Ja? Also,
und, ich bin und, gespannt, was in diesem Jahr noch so.
Nein, und das ist, naja, du hast quasi 100% Wählerinnenstimmen und die Frage ist, also jede Stimme, die andere Seite weniger hat, weil jemand nicht hingeht, weil jemand was anderes wählt, führt dazu, dass die eigene, also gerade an der Spitze, das war ja immer das Kernproblem von ÖVP und SPÖ in den großen Koalitionen, dass sie ungefähr gleich groß waren. Und es ist relativ einfacher, den anderen runterzudrücken, als selber noch 3 Stufen hinaufzusteigen. Ja? Also da ist die Luft dann schon dünn. Insgesamt ist das natürlich fatal. Ja? Also man sieht, was das mit dem Image von einem Sektor anrichtet. Und der NGO-Bereich hat zu Recht einfach außerordentlich hohes Vertrauen in der Bevölkerung, die einzelnen Organisationen. Also das sind die stärksten Marken, das sind die Organisationen mit dem stärksten Vertrauen, weil das ist natürlich im Moment eine Frage, wem kann ich denn noch vertrauen? Ja? Und da ist auch da wieder, weil du vorher die Frage gestellt hast, welche Rolle spielt dieser Sektor? Ja. Ja? Das ist ein Bereich, wo Vertrauen wächst, wo Vertrauen besteht, wo Vertrauen täglich eingelöst wird in der Pflegeeinrichtung, im Rettungsauto, in der Blasmusik, im Chor, im Sportverein, in der Kulturinitiative, in der Umweltorganisation, wo auch immer. Ja?
das ist eines der knappesten Güter im Moment in unserer Gesellschaft, Vertrauen. Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in Personen, weil generell unterstellen wir Eigeninteressen, generell unterstellen wir, und vielfach auch berechtigt, generell unterstellen wir Profitinteressen oder halt Maximierungsinteressen im politischen Bereich. Und da ticken NGOs anders. Ich würde es auch nicht naiv sehen. Also es gibt den Bereich der Konkurrenz, es gibt den Bereich der wirtschaftlichen Notwendigkeiten, wenn man eine große Organisation ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde, es gibt eine Kultur des Miteinanders, die von Respekt geprägt ist und die davon geprägt ist, dass man im Bewusstsein, dass man miteinander im Wettbewerb steht, einen Wettbewerb versucht zu gestalten, der insgesamt ein Mehr erzeugt für die Gesellschaft und nicht ein weniger. Und das ist, ja, und das war der Grund, warum ich dachte, na, das mache ich gern. Ja. Und das heißt einerseits Personen unterstützen, gerade so die Sachen, die ich mache, sind halt viele Angebote für Führungskräfte, jüngere Führungskräfte, da ohne jetzt der alte weiße Mann zu sein, der da also quasi herumgescheitert, aber halt ein bisschen zu erzählen, auch Modelle vorzustellen, die mir geholfen haben im Entwickeln von Strategien, im Führen von Organisationen und zum anderen eben im Bündnis diese Wirksamkeit zu verstärken.
Gemeinsam sind wir noch wirksamer.
Genau.
Wie funktioniert denn eure Zusammenarbeit? Wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt Angebote für kleine Organisationen. Das hat die IGO. Die IGO war vorher einer dieser Dachverbände, die quasi das Bündnis ausgemacht haben. Die IGO war der Dachverband der kleinen und mittleren Organisationen vor allem, die sehr gute Dinge entwickelt haben im Bereich Erstberatung für Vereine und Webinare. Das haben wir übernommen. Die IGO hat sich ins Bündnis quasi aufgelöst. Und wir haben eben jetzt mittlerweile 15 Dachverbände und mittlerweile 90, also wir sind seit gestern über 100 Organisationen, Einzelorganisationen. Und dann gibt es eben Webinare, gerade zu Themen Vereinsrecht, Haftungen, wie funktioniert eine Rechnungsprüfung, wie baue ich ein Rechnungswesen auf für die Kleineren, also die Einnahmen-Ausgaben-Rechner sind, wie ist das, wenn ich bilanziere, worauf muss ich schauen. Wir haben jetzt zum Thema Medienrecht, wie bewege ich mich in Social Media, was tue ich, wenn ich angegriffen werde, was ist klagbar, wie muss ich selber tun mit Urheberrechtsfragen und mit quasi Advocacy-Themen, wo man ja auch in der Kritik an Personen und an Institutionen arbeitet. Also da versuchen wir Angebote zu machen für die unterschiedlichen Bedarfe, die die Organisationen haben. Und dann gibt es die Interessensvertretung. Und da war das letzte Jahr quasi aufgelegt, weil im Regierungsprogramm noch drei Dinge ins Ziel zu bringen waren und die Zeit war schon relativ knapp. Das ist einerseits die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit auf alle gemeinnützigen Organisationen. Das ist wirklich riesig. Das ist ein unglaublich riesiger Schritt. Da habe ich vor, glaube ich, 15 Jahren quasi beim ersten Schritt auch mitgewirkt, 2008. Das ist jetzt quasi der Schlussstein in dem Sinne, dass jetzt wirklich alle gemeinnützigen Zwecke drinnen sind. Das war das Freiwilligengesetz, wo es vor allem darum gegangen ist, die Freiwilligendienste, wie das Freiwillige Soziale Jahr oder Freiwillige Umweltjahr und die Auslandsdienste aufzuwerten, weil es einfach eine Diskriminierung gegenüber den biografisch quasi gleichzusehenden Zivildienern gab. Klar ist, der Zivildienst, der Wehrersatzdienst und ist ein Pflichtdienst, aber das Freiwillige Soziale Jahr zum Beispiel machen, glaube ich, sind 80%, 75 oder 80% Frauen, die das machen, junge Frauen. Und die haben einfach einen Bruchteil an Taschengeld bekommen, weil es keine öffentliche Unterstützung gegeben hat im Vergleich zu Zivildienern und ist jetzt gleichgestellt. Und das ist auch ein Riesenschritt, weil viele halt junge Leute sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, ist das was für mich, so eine Orientierungsphase. Und dann ein Jahr zu haben, wo man sich auch ausprobieren kann und den Bereich ausprobieren kann und dann zu sagen, okay, ich habe nicht irgendeinen naiven Blick drauf, sondern ich weiß auch, wie sich das anfühlt, ja, wenn Menschen dement sind, wenn Menschen inkontinent sind, so all die Dinge, mit denen man zu tun hat. Wie geht's mir damit? Ja, und was man sieht, ist, es bleiben 80% davon im Sektor. von den Leuten. Also das ist eine Riesenressource von engagierten jungen Leuten, die sagen, okay, auf Basis der Erfahrung, ich entscheide mich dafür, entweder hauptberuflich oder ehrenamtlich in dem Bereich tätig zu bleiben. Das war ein Punkt und eben der Energiekostenzuschuss. So, das hat quasi die Agenda bestimmt und auch die Mitglieder bestimmt.
Also das hast mir da die Frage vorweggenommen, das sind schon die ersten Erfolge.
Ja, das war auch, also das war nicht klar, dass wir das in der kurzen Zeit auch noch schaffen. Jetzt geht es darum, innerhalb des Bündnisses zu orchestrieren, was sind unsere Erwartungen und Forderungen an die nächste Bundesregierung. Da gibt es natürlich quasi sektorale Dinge, die Sozialorganisationen, die Umweltorganisationen, die Bildungsorganisationen, die Menschenrechtsorganisationen. Und zum anderen gibt es wieder gemeinsame Dinge, die alle betreffen.
Abschließend, da sind wir schon am Ende des Gesprächs angelangt.
Das ist schnell gegangen.
Ja, es ist schnell gegangen, bevor wir noch gesagt haben, eine Stunde, aber so schnell ist eine Stunde fast um, gell?
Ja.
Wenn du an unser Motto denkst, gemeinsam Zukunft gestalten, welche Gedanken oder Inputs möchtest du da an unsere HörerInnen mitgeben? Was kann jeder Einzelne oder jede Einzelne tun, dass wir auch wieder näher zusammenrücken?
Also ich würde mit Ostbahn Kurti sagen, der ja ein wichtiger Mensch auch im gemeinnützigen Bereich war und das sehr geprägt hat in seiner Haltung auch nach außen, scheißt euch nicht an. Also quasi, scheißt euch nichts, greift hin, seid mutig, seid selbstbewusst. Wir sind wichtig. Ja? Jede als Person und jede Organisation in ihrem Beitrag. Und wir sind keine Bittsteller. Wir lösen Probleme für andere. Und ich glaube, mit dem Selbstbewusstsein können wir auftreten. Ja? Wir lösen euch die Probleme, die ihr selber nicht lösen könnt, liebe Politik, liebe Wirtschaft. Ja? Und daher verlangen wir auch etwas, wir bitten nicht nur. Ja? Also ich glaube, diese Haltung kann uns gut tun, die ist auch notwendig. Und das andere ist einfach, um zurückzukommen auf diese These der erschöpften Gereiztheit, schauen wir aufeinander. Mhm. Ja? Also dieser wertschätzende und liebevolle Umgang miteinander, und das meine ich überhaupt nicht naiv, ja, sondern im Respekt dafür, was jeder und jede einbringt, zu sagen, okay, ich sehe auch die Anspannung und ich sehe ja das, nicht nur das, was nicht funktioniert, sondern ich sehe ja, was da drinnen steckt und wie man auch zufrieden sein kann mit dem, was man zwischenzeitlich mal erreicht hat, ohne die Unzufriedenheit zu verlieren, dass man das große Ziel erreichen will. Aber quasi Weltrettung geht nicht in einem Tag. Ja? Also retten wir die Welt jeden Tag ein Stückchen. Und es reicht, wenn wir morgen wieder ein Stückchen machen.
Ja, jeden
dann dürfen
Tag,
wir eine Pause machen.
Genau, jeden Tag ein Stück. Und ja, mit diesen zwei Gedanken scheißen wir uns nicht an und schauen wir aufeinander. Sage ich danke, lieber Stefan, dass du dir Zeit genommen hast
danke
für
dir.
Das Gespräch.
Danke dir auch für die Gesprächsführung, das war sehr fein, danke.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf allen relevanten Streaming-Plattformen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne an mich direkt senden oder aber auch an Stefan Wallner. Alle relevanten Links und alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.